kürzlich ein Gespräch mit einem befreundeten, pensionierten Pastor. Und seine Frau ist krebskrank. Die Ärztin hat ihm gesagt, gehen Sie doch noch einmal zusammen in die Ferien. Es könnten Ihre letzten sein. Und er hat mir erzählt, wie er das geplant hat und was das mit ihm getan hat, zu wissen, dass das letzte Mal sein können. Wisst ihr, es gibt Dinge im Leben, da wissen wir nicht, dass es das letzte Mal ist. Aber wenn wir wissen, wenn ich wüsste, das ist meine letzte Predigt, ich würde mich, glaube ich, nochmals ganz anders vorbereiten. Ich würde mir nochmals genau überlegen, was ich wirklich der Gemeinde mitteilen möchte. Wenn ich wüsste, das ist mein letztes Gespräch mit meinen Kindern, ich würde ganz genau überlegen, es wäre nicht zufällig, was noch deponiert werden müsste in ihrem Leben. Und im Johannes 17, dieses Kapitel, wo wir heute eintauchen, das ist das letzte Gebetsanliegen von Jesus. Und das ist auch der Titel dieser Predigt. Und Jesus betet dort für sich selbst, er betet für seine Jünger und er betet für all diejenigen, die durch die Jünger dann noch zum Glauben kommen. Also er betet in dem Fall für uns. Wir sind das Resultat von dem Augenzeugenbericht der Jünger. Da tauchen wir ein. Und Herr, ich danke dir, dass du heute unsere Herzen öffnest, dass wir das Gewicht verstehen vom letzten Gebetsanliegen, das Jesu hatte. Amen. Wir tauchen ein, Vers 21, Kapitel 17. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus hat auf eine ganz unglaublich beeindruckende Art modelliert, wie man eine Beziehung mit Gott, dem Vater, haben kann. Er sagt sogar, wir waren eins. Die haben zusammengehört. Die waren wirklich verbunden. Und es gibt so eine schöne Geschichte, finde ich, im Johannes 5, wo ein Gelähmter geheilt wird am Teich Bethesda. Jesus muss sich dann verteidigen vor den Juden, die ihn da dafür anklagten, dass er am Samstag, also am Sabbat, einen Lahmen geheilt hat. Und Jesus sagte dann einfach so schön, von sich aus kann ich gar nichts machen, sondern der Sohn tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer auch der Vater tut, das tut auch der Sohn. Also das war wirklich eine unglaubliche Verbundenheit. Und jetzt könnte man denken, wenn Jesus weiß, ich gehe jetzt dann, mein Anliegen und mein Auftrag ist es jetzt noch, den Jüngern, den kommenden Generationen von Jüngern beizubringen und ans Herz zu legen, dass sie unbedingt diese Beziehung mit dem Vater genauso verbunden und eng weiterführen sollen. Aber das tut er nicht. Sondern, das finde ich das Unglaubliche, Jesus erwähnt in seinem letzten Gebet, dass wir Christen miteinander so eng verbunden sein sollen, wie er mit dem Vater war. Und das war für mich, als ich nochmals ein bisschen in den Text eingetaucht war, eigentlich überraschend. Ist doch das Wichtigste, eine gute Verbindung mit dem Vater im Himmel zu haben. Aber er sagt hier im Text, kannst du die nächste Seite, sie alle sollen eins sein, fest miteinander verbunden sein. Das war der Fokus. Und das schockt mich ein bisschen, weil ich bin einer, der sehr viel Autonomie liebt. Ich bin auch ein Individualist. Ich mag doch nicht die ganze Zeit verbunden sein mit anderen. Ich will doch auch ein bisschen mein Leben führen. Das ist etwas, was ich mag. Und ich bin vielleicht auch ein bisschen gebrannt. Wir hatten mal ein Skilager mit der Jugendgruppe. Das war Katastrophe da. Das war im Schnee, es war am Silvesterabend, am Schluss machten wir so einen Kreis. Und neben mir war ein Mädchen, das mich mochte, aber ich wollte überhaupt nichts von mir. Und wir sangen dieses schlimme Lied, das geht so. Und Freunde bleiben Freunde, wenn ihr Leben Gott gehört. Das ist von Michael W. Smith. Und ein Freund bleibt Freund für immer, weil die Freundschaft ewig währt. Und ich wollte überhaupt keine Freundschaft. Und es ist schwer, dich gehen zu sehen. Nein, es war überhaupt nicht schwer. Doch Gott selbst wird mit dir gehen. Und wir werden Freunde sein. Oh nein. ein Leben lang. Und wirklich alles in mir war so, ich will doch nicht so Kumbaya mit anderen verbunden sein. Das ist nicht das, was ich mir wünsche. Ich will Gott erleben und nicht mit den anderen so eng unterwegs sein. Wirklich, das war für mich der Horror. Aber ich bin so froh, dass eigentlich Jesus nicht das meint. Wir hören auch von Paulus, er geht auf das noch ein bisschen enger ein, dass wir verstehen, was eigentlich gemeint ist, als Christen verbunden zu sein, als Gemeinde verbunden zu sein. Es gibt zwei Einheiten, die Paulus erwähnt, die man als Christen haben. Das erste ist die Einheit im Geist. Und das sagt er in Epheser 4, 3, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Habe ich eine Slide? Schau noch schnell. Die Einheit des Geistes muss man nur wahren, bewahren. Und damit ist gemeint, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann werden wir ein Teil von Gottes Familie. Wir sind Söhne und Töchter von Gott. Und wir müssen jetzt nicht die dicksten Freunde werden, wirklich nicht, sondern wir sind verbunden. Im Geist sind wir verbunden. Und wir müssen nichts dafür machen, sondern einfach das bewahren. Also das heißt, wir sollen nicht streiten miteinander, sondern wir wollen Frieden bewahren. Das ist passiert. Das ist die Einheit des Geistes. Wir sollen auch die Einheit des Geistes mit anderen Gemeinden pflegen. Das heißt jetzt nicht, dass wir da immer gemeinsame Gottesdienste machen müssen und all das so, sondern einfach, wir sind eins, das ist gegeben, wir müssen nichts mehr dazu machen. Wir können es nur verbocken, wenn wir Streit haben. Wir müssen es einfach bewahren. Und das gilt auch in der Gemeinde. Wir müssen nicht mit jedem Freund sein. Und die zweite Einheit, die finde ich noch interessanter, die Paulus bringt. Das ist die Einheit im Glauben. Nächstes Slide. Und das ist so ein bisschen aus Epheser 12. Daher haben wir als Equippers unseren Namen. Das heißt, er hat ihr der Gemeinde die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Daher kommt das Wort Equippers, ausrüsten. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit Glaubens. Und hier kommt eine nächste Dimension von Verbundenheit, von Einheit, wo Paulus sagt, ja, wenn wir zusammen Gemeinde bauen, die Aufgabe der Gemeindeleitung ist wirklich, dass wir zusammen in eine Synchronisation kommen und etwas zusammen auf die Beine stellen. Das ist die Einheit des Glaubens. Wir glauben für dieselben Dinge. Wir glauben zusammen, dass in Horgen etwas passiert, dass Gott hier nochmals hineinbricht. Wir glauben, dass wir sehen, dass Menschen wiederhergestellt werden. Dafür beten wir. Das ist die Einheit des Glaubens. Und jetzt sind wir noch nicht, und Freunde werden Freunde. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn man zusammen für dasselbe einsteht, dass man Freunde wird. Dass wir anfangen, etwas zu teilen. Ich muss ehrlich sagen, meine besten Freunde hätte ich mir nie ausgewählt, sondern die sind dadurch entstanden, dass wir eine Einheit im Glauben wurden und für etwas zusammen eingestanden sind. Und ich liebe, was die Apostelgeschichte nennt, das ebenso schön, wenn man eins ist, das Wort Einmütigkeit, im Englischen wird es übersetzt als they were one accord. Akkord. Das ist dort gemeindemäßig, wir sind alle Individualisten. Man hat den hier, man hat den hier, man hat den hier. Aber wenn man jetzt alle gleichzeitig spielt, ist es ein Akkord. Und die Bibel redet nicht davon, dass wir jetzt irgendwie alle gleich sein müssen, alle das machen, aber es gibt, die Aufgabe ist, dass wir uns ab und zu synchronisieren und eins werden. Und dann entsteht Musik. Und dann gibt es in jeder Gemeinde die Mühsamen, auch in Horgen. Und in Werdenswil und Zürich. Jetzt habe ich herausgefunden, wer mühsam ist, weil ich bin immer in Werdenswil, Horgen und Zürich. Also bin es wahrscheinlich ich. Es gibt diejenigen, die... Aber das Schöne ist, one accord, in einem Akkord. Plötzlich ist es wieder harmonisch. Aber es ist in einem Akkord drin. Schön, dann gibt es ein bisschen diejenigen, die melancholisch sind. Aber eben, in einem Akkord geht es wieder auf. dann gibt es die Dissonanzen. Ah, das reibt. Und es reibt auch in der Gemeinde. Wirklich. Aber das Tolle ist, wenn man das synchronisiert. Schnell schauen, ist da. Machen wir da ein bisschen Jazz, okay? Jetzt haben wir diese Dissonanzen nicht mehr. Es ist irgendwo im Ganzen drin. Und das ist, liebe Leute, das Geheimnis von Gemeinde. Und das ist das, was Paulus sagt, wir sollen eins sein. Und das ist das, wofür Jesus in seinem letzten Gebet betet, dass wir das irgendwo verbunden sind und immer wieder eins sind. Er sagt dann auch, wieso das so wichtig ist. Nächste Slide. Er schreibt, sie alle sollen eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also die Verbundenheit hat den Zweck, dass wir eine Überzeugungskraft haben. Und ich würde echt sagen, das Hauptproblem von uns Christen ist, dass jeder irgendwo sein eigenes Ding macht, dass jeder das Gefühl hat, Gott hat zu mir gesprochen, ich weiß es besser. Und es braucht, ich glaube, das ist wichtig, wir haben jeden unseren Auftrag, aber auch als Gemeinde. Das war Jesus' letztes Gebetsanliegen. Er hat nicht gesagt, dass ihr super stille Zeit habt mit dem Vater. Das war nicht sein letztes Anliegen. Es war, dass wir Christen verbunden sind. Und das haut mich schon vom Sockel, dass das letzte Anliegen ist von Jesus. Das zeigt unsere Überzeugungskraft. Wisst ihr, ich habe das mal gehört, dass wenn alle Chinesen gleichzeitig aufspringen würden, 1, 2, 3, alle Chinesen gleichzeitig aufspringen würden, dann hätte das so eine Kraft, dass die Erdachse aus ihren 23,5 Grad Neigung fallen würde, dann würde sich das ganze Klima der Welt verändern. Wir hätten nicht mehr die 4 Jahreszeiten, einfach wenn man etwas zusammen macht, synchronisiert. Schon unglaublich. Oder die Geschichte vom Turmbaum zu Babel finde ich faszinierend, weil sie haben eine Sprache gesprochen. Und es war so krass, dass sie eins waren, dass sogar Gott vom Himmel runterkommen musste, um zu sehen, was sie machen. So ist es geschrieben, 1. Mose 11. Er musste runterkommen, zu sehen, was sie machen. Und er sagt, ihnen wird nichts unmöglich sein. Du brauchst nicht Gott, um etwas Unmögliches zu machen. Du brauchst Einheit. Das ist doch krass, das sagt die Bibel. Und Jesus' Gebet ist, dass er sagt, oh, ich wünschte, es liegt so viel drin. Wir haben so eine große Ernte vor uns. Wir haben so einen großen Auftrag. Ich wünschte, dass die Gemeinde verbunden werden würde. Und eins wäre in den Sachen. Gäbe der Gemeinde, den Christen, die Überzeugungskraft. Das Zweite, was Jesus betet, wir gehen in den Vers 22. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben. Das Wort Herrlichkeit finde ich immer ein schwieriges Wort. Ich kann mir selten irgendwie genau verstehen, was es heißt. Aber Jesus beantwortet das eigentlich gerade im selben Kapitel am Anfang. Im Vers 1 sagt der Vater, die Zeit ist da. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Jesus hatte eine Offenbarung von der Herrlichkeit Gottes. Liebe ist. Das ist die Herrlichkeit. Wenn Jesus hier von Herrlichkeit, er hat uns die Herrlichkeit gegeben, ist es nicht ein heiliger Schein, den wir haben, sondern dass er uns eine Offenbarung von der Liebe Gottes gegeben hat. Weil das war jetzt das, was Jesus angetrieben hat, ans Kreuz zu gehen und zu sagen, ich bin bereit, mein Leben zu geben als eine Proklamation, eine Veröffentlichung vom Herz Gottes, dass er die Menschen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das Herrlichste, was in der Bibel beschrieben ist und gezeigt wird, ist das Kreuz. Das hässliche, schlimme Kreuz. Das ist das Herrlichste, was die Bibel zu bieten hat. Es ist nicht ein schöner Worship-Gottesdienst. Herrlichkeit. Da wird es offenbar. Und Jesus sagt, ich habe ihnen diese Herrlichkeit gegeben. Ich habe sie anvertraut. Und das soll das sein, was uns antreibt. Ich war kürzlich bei uns im Garten und Lukas, der hatte in der Schule so ein Bohnenexperiment gemacht. In einem Reagenzglas haben sie Bohnen gezüchtet. Es war ohne Erde, es war einfach mit Wasser und die ist gewachsen und er hat es nach Hause gebracht und hat dann gesagt, wir müssen das setzen. Und die Bohne haben wir gesetzt, aber die wächst nicht, wenn sie nicht eine Stange hat. Und erst als sie die Stange hatte, sich daran festhalten konnte, ist sie richtig aufgeblüht. Sie hatte Wasser, sie hatte Sonne, sie hatte Erde, aber sie musste etwas haben, das ihr Orientierung gab, damit sie aufblühen konnte. Und Jesus sagt wirklich, die Herrlichkeit, die er uns gegeben hat, das ist sein letztes Gebetsanliegen. Die Liebe Gottes, unser Leben so definieren soll, unsere Gemeinschaft als Gemeinde so definieren soll, an dem sollen wir uns ausrichten. Und kannst die nächste Slide zeigen? Wieso ist es so wichtig, die Herrlichkeit, die uns gegeben haben, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Also wieder, Jesus hat mit seinem Vater die Gemeinschaft modelliert und jetzt sollen wir so eine enge Gemeinschaft haben, sein letztes Anliegen. Und der einzige Grund, wie das möglich wird dann, ist, wenn die Liebe Gottes, die Herrlichkeit, die Offenbarung, die wir haben, wenn das uns ausrichtet. Das soll das sein, was uns zusammenbringt, zusammenklebt. Wisst ihr, wir sind so ein verschiedener Haufen. Ich bin mal ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich kaum jemand von euch ausgesucht, um mein Leben, meinen Sonntagmorgen mit euch zu verbringen. Ihr wär nicht bei mir auf dem Radar, wenn ich so Freunde aussuchen könnte. Die wenigsten, weil wir sind in anderen Lebensphasen, andere Interessen. Aber das, was uns zusammenbringt, und deshalb schätze ich euch so sehr, und deshalb glaube ich an die Gemeinde, ist, es ist die Liebe Gottes. Und dass er uns hier hingestellt hat und dass wir einen Auftrag haben, das zu offenbaren, dass die Herrlichkeit, die er uns gegeben hat, diese Offenbarung, dass Gott uns so liebt, das ist das, was uns zusammenbringt. Und deshalb ist die Gemeinde so etwas Kostbares. Wir hätten uns nie ausgesucht, aber Gott weiß, was er tut. Das ist das, was wirklich uns zusammenbringt. Jesus geht noch weiter. Vers 23. Ich bleibe in ihnen und du bleibst. Genauso sollen auch sie vollkommen eins. Es wird immer krasser. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du. Wir sollen vollkommen sein, vollkommen eins. Diese Vollkommenheit ist dank der Einheit gewährleistet. Es ist nicht eine Vollkommenheit, dass wir gut genug werden, sondern es ist durch diese Ergänzung, das Zusammensetzen von uns verschiedenen Menschen. Wir haben ja auch verschiedene theologische Überzeugungen. Wir haben verschiedene Präferenzen. Und das soll irgendwo dazu führen. Und Jesus sagt auch, wieso? Nächstes Slide. Dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Also dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Also wenn wir wirklich so vollkommen eins sind, ist das ein Zeugnis, eine Offenbarung von der Liebe Gottes. Und deshalb, jetzt wird es langsam klar, wieso Jesus so viel Wert darauf legt. Weil wenn du eine gute Beziehung mit Gott hast, dann können die Leute sagen, ja, du bist einfach ein Spinner irgendwo, das ist jetzt okay für dich. Es gibt immer wieder Leute, die so ein bisschen religiös sind oder geistlich unterwegs. Das haben wir schon viel gesehen. Das hat nicht die Kraft, das hat nicht die Überzeugungskraft. Aber wenn so ein komisch zusammengesetzter Haufen, wie wir das sind, wo du denkst, wisst ihr, in der Welt gibt es Küngeli-Züchterverein, die haben ein klares gemeinsames Ding. Briefmarkensammler, ein klares Ding. Töffli-Bande, klares Ding. Fußballclub, klares Ding, was man gemeinsam hat. Was hat denn wirklich die Gemeinde? Es ist wirklich, dass wir die Liebe Gottes offenbaren. Das ist das, was uns zusammenbringt. Das ist Jesus' letztes Gebetsanliegen. Er sagt nicht, hey, kommt zusammen, dass ihr eine gute Predigt hört. Er sagt überhaupt nicht, ich wünschte mir, dass ihr bessere und tiefere stille Zeiten habt. Ist wichtig, brauchen wir unbedingt. Aber sein letztes Anliegen ist, wäre es möglich, dass die Gemeinde endlich eins wird. Dass wir uns irgend ab und zu mal synchronisieren und nicht einfach nur unser Ding tun. Vielleicht der Sonntag, dass das nicht der Wandertag ist, sondern der Tag des Herrn. Wir leben individualistische Leben. Irgendwo soll es synchronisiert sein. Wisst ihr, in 2008 wurden Juan und ich von Equippers London nach Berlin gesandt, um dort eine Gemeinde zu gründen. Wir haben zu dritt angefangen. Es kamen neue Leute hinzu und einer davon war Heiner. Heiner ist eigentlich der Traum für jeden Gemeindegründer, wenn man so einen hat. Der hatte drei Kinder, kam mit einer Familie. Halleluja. Er war ein Genie. Seinen Job gibt es zweimal in ganz Deutschland. Professor für Neuro in der Charité in Sein Job gibt es in München und in Berlin. Der hat viel verdient. Auch gut als Gemeindegründer. Hat geholfen. Der war stabil. Der hatte alles zusammen. Der war stark im Glauben. Der war eine attraktive Person in dem Sinn, dass sich Leute um ihn geschart haben. Er war ein Leiter. Er hat etwas bewegt. Juni Hui, ich war sogar so dankbar, diesen zu haben. Aber in einer Gemeindegründung kommen eben auch andere Leute hinzu. Da kam auch Petra mit ihrer Tochter. Sie war eine alleinerziehende Mutter. Eine Frau, die eigentlich ihr ganzes Leben lang schon in einer Krise ist. Die hat das Leben definitiv nicht im Griff. Sie hatte ihre Teenage-Tochter nicht im Griff. Sie lebte von Hartz IV, das sind Sozialdienstleistungen in Deutschland. Sie hatte ganz komische Ideen, wer Gott ist. Sie ist von einer Gemeinde zur nächsten gesprungen. Einfach, die war auch beziehungsunfähig, muss man ehrlich auch sagen. Für uns als Gemeinde, wenn du einen Heiner hast und eine Petra, Petra war nur Arbeit. Die hat nichts dazu beigetragen, dass diese Gemeinde wachsen könnte. Nur Arbeit. Und als Gemeindegründer wünsche ich mir, oh Herr, schicke noch mehr Heiners. Ich schaue zurück auf die Zeit in Berlin. Dass Heiner dabei war, aber es ist nicht das passiert, dank Heiner. Etwas von der Liebe Gottes sichtbar wurde, dadurch, dass Heiner Teil unserer Gemeinde war. Aber Petra hat dazu geführt, dass ich Gottes Liebe ausdrücken musste. Sie hat mich an meine Grenzen gebracht. Petra ist nicht die Person, die ich aussuchen würde, niemals in meinen Freundeskreis zu bringen. Nie! Nie! Einfach nicht! Aber wisst ihr, Kirche ist kein Social Club, wo man so ein bisschen gute Zeit zusammen hat. Sondern es geht darum, dass wir die Liebe Gottes offenbaren. Und deshalb hat es so viele mühsame Leute in der Gemeinde. Je grösser sie wird, umso mühsamer. Deshalb hat es so viele Leute, die ich mir nie aussuchen würde. Deshalb hat es Leute, die eine andere Generation sind, einen anderen sozialen Hintergrund, eine andere politische Partei wählen würden als ich, andere Interessen haben, andere theologische Überzeugungen. Und ich wünschte manchmal, ich kann euch sagen, als Gemeindeleiter, ich würde am liebsten so ein Aufnahmeverfahren für die Gemeinde machen. Wenn es einfach nach mir geht, so einen Test, du musst dich beweisen. Und wenn du das erfüllst, dann bist du dabei. Dann, jetzt bauen wir zusammen Gemeinde. Einfach, wenn ich die Bibel schreiben könnte, wahrscheinlich würde ich das so machen. Aber es war nicht Gottes Idee. Er sagt, es ist eine Vollkommenheit passiert, weil ich bin so einseitig. So einseitig. Und in der Vollkommenheit, in dem Miteinander, so verschiedene Leute. Und ich sage dir, du gehörst dazu. Und manchmal fragst du oder sagst du dir vielleicht selbst, ich passe da gar nicht rein. Genau deshalb, weil alleine passt du nicht rein, aber irgendwie zusammen wird es eben dieses vollkommene Ding. Und genau dort drin, das ist der Auftrag der Gemeinde, das letzte Gebetsanliegen war von Jesus, das in dem